Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Robert-Koch-Institut sieht den jüngsten Anstieg der Corona-Infektionen mit Sorge. Die Pandemie entwickle sich derzeit rasant, sagte RKI-Chef Wieler in seinem Lagebericht. Es bestehe die Gefahr einer unkontrollierten Ausbreitung. Grund sei, dass die Menschen sich nicht mehr ausreichend an Hygiene- und Abstandsregeln hielten. Nach relativ konstanten Zahlen waren die bekannten Neuinfektionen zuletzt wieder angestiegen.
In Berlin-Neukölln ist es eine Kneipe, in Schwäbisch Gmünd eine muslimische Trauerfeier, im bayerischen Mamming sind es Erntehelfer. Deutschlandweit gibt es zahlreiche Corona-Ausbrüche, größere und kleinere. Zusammen ergeben sie eine deutliche Steigerung der Fallzahlen. Das Robert-Koch-Institut ist besorgt, vor allem, weil sich immer weniger Menschen an die Regeln hielten.
Die neuesten Ergebnisse zeigen, dass das Coronavirus von der Bevölkerung als ein geringeres Risiko angesehen wird als zuvor. Und dass auch die Akzeptanz von Maßnahmen wie der AHA-Regel weiter gesunken ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich machen, wir haben es wirklich zum Großteil selber in der Hand.
Besonders rücksichtslos seien Riesenpartys wie diese in Berlin-Neukölln am vergangenen Wochenende. Von der AHA-Regel, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, keine Spur. Die meisten Infektionsherde verzeichnet das Robert-Koch-Institut im Inland. Doch die Zahl der Reiserückkehrenden, die das Virus mitbringen, nehme zu. Deshalb begrüßt der Bundesinnenminister Tests bei der Einreise, lehnt jedoch erneute Grenzschließungen ab.
Wenn Sie bedenken, dass der ganze Güterverkehr laufen soll, dass die Pendler, die im grenznahen Raum die Grenzen überschreiten können müssen, und zwar ohne entsprechende Wartezeiten, kann ich mir für alle deutschen Grenzen keine Grenzkontrollen vorstellen.
Für das Robert-Koch-Institut ist nicht das Reisen das Problem, sondern das Verhalten am jeweiligen Aufenthaltsort. Dass Deutschland bisher vergleichsweise glimpflich davongekommen sei, sei der Disziplin der Menschen zu verdanken gewesen. Das dürfe jetzt nicht aufs Spiel gesetzt werden, meint auch Baden-Württembergs Ministerpräsident.
Ich habe auch heute mit dem Innenminister gesagt, wenn es tatsächlich jetzt weiter ansteigt, müssen wir auch bei den Sanktionen wieder härter werden, damit deutlich wird, das Virus versteht keinen Spaß.
Auch das Robert-Koch-Institut warnt, die Pandemie sei noch lange nicht vorbei.
Die Sommerferien gehen in einigen Bundesländern dem Ende zu. Als erstes Bundesland startet Mecklenburg-Vorpommern am Montag mit dem Unterricht. Nach einer Vereinbarung der Kultusminister der Länder soll im neuen Schuljahr der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden. Dafür wurden strenge Hygienepläne erarbeitet.
Innerstädtisches Gymnasium Rostock. 850 Schülerinnen und Schüler lernen hier. Schulleiter Markus Riemer und sein Team müssen ihre Klassen nun in feste Gruppen einteilen, in jeweils zwei Jahrgänge. Verschiedene Klassengruppen dürfen sich nicht begegnen.
Das wird natürlich die größte Herausforderung erstmal sein, hier Wege zu entzerren. Das gibt die neue Hygienevorschrift ja auch vor, in der Tat, sodass wir also verstärkt auf das Klassenraumprinzip zum Beispiel zurückkommen, verschiedene Gebäudeteile, verschiedene Eingänge und Wege noch besser planen müssen.
Händewaschen bleibt das A und O. Seifenspender und Papierhandtücher werden hier aufgestockt. Feste Schülergruppen sollen sich nur in zugeteilten Bereichen aufhalten, um das Infektionsrisiko zu minimieren.
Wo bekannt ist, gibt eine Infektion, wird sofort natürlich dafür gesorgt, dass maximale Sicherheit in den Schulen erfolgt, mit Schließungen, entweder Gruppen definiert oder eben auch mal eine Schule. Was aber mir sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht mehr zu einem vollständigen Lockdown kommen.
Nach Ansicht des Deutschen Lehrerverbandes fehlten für die geplante Rückkehr zum Regelbetrieb ohne Abstandsregeln die Lehrkräfte. Zudem bräuchten die Schulen in Sachen Digitalisierung schnelle Unterstützung.
Wir haben große Zweifel beim Lehrerverband, ob wir ausreichend vorbereitet sind auf die verschiedenen Szenarien, die ja eventuell möglich sind. Neue Schulschließungen, weiterhin Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht oder auch Vollbetrieb in wieder ganzen Lerngruppen. Bei allen Dingen, glaube ich, haben wir noch einen hohen Nachholbedarf.
Angst vor Ansteckung haben Sie hier in Rostock nicht. Zum Schulstart am Montag denken Sie, dass mit dem Hygienekonzept der Regelbetrieb funktionieren kann, Corona-frei.
Auch in Spanien steigen in einigen Regionen die Infektionszahlen. Deshalb rät das Auswärtige Amt zur Vorsicht. Es gab aber noch keine offizielle Reisewarnung heraus, die kostenlose Stornierungen ermöglichen würde. Konkret rät das Ministerium von Reisen in die Regionen Navarra, Aragon und Katalonien ab. Das betrifft unter anderem die Costa Brava, die spanische Seite der Pyrenäen und die Metropole Barcelona.
Alle sollen zu Hause bleiben, fordert die Regionalregierung von Katalonien seit Tagen. Und doch sah es zuletzt oft so aus an Barcelonas Stadtstrand. Aufgeweichte Abstandsregeln in Zeiten stark steigender Corona-Zahlen. Probleme vor allem abends, wenn Jugendliche Party machen.
Es ist ein Akt der Solidarität.
Wer ohne Distanz feiert, verhält sich unsolidarisch. Die meisten Neuinfizierten seid doch ihr jungen Leute. Denkt mal darüber nach und verhaltet euch endlich verantwortungsvoll. Die deutsche Entscheidung, von Besuchen in Spaniens Nordosten abzuraten, kommt heute wenig überraschend. Frankreich warnt wegen immer mehr Infektionen schon länger vor Katalonien als Reiseziel. Die britische Regierung hatte am Wochenende gar entschieden, dass Rückkehrer aus ganz Spanien in Quarantäne müssen. Ein schwerer Schlag für die spanische Tourismusbranche. Spaniens Außenministerin, heute zu Besuch in Griechenland, wirbt für einen differenzierteren Blick auf ihre Heimat. Die Virusausbrüche in Spanien sind uns gut bekannt und voll unter Kontrolle. Zudem befinden sich mehr als 60% der neuen Fälle allein in ganz bestimmten Gegenden. Auf den spanischen Inseln, etwa auf Mallorca, ist die Infektionslage in der Tat derzeit eher entspannt. Hoteliers und Restaurantbetreiber dort hoffen, dass es so bleibt.
Die Corona-Pandemie verschärft die Hungerkrise in vielen Teilen der Welt, vor allem auch für Kinder. Zusätzlich 6,7 Millionen könnten aufgrund der Folgen bis zum Jahresende unter akuter Mangelernährung leiden, warnt das Kinderhilfswerk UNICEF. Insgesamt könnte die Zahl damit auf einen Höchststand von 54 Millionen steigen, wenn nicht gegengesteuert werde. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schadeten Kindern mehr als die Krankheit selbst.
Das Oberlandesgericht München hat 10 Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland verurteilt. Sie hatten nach Auffassung des Gerichts für die türkische kommunistische Partei, Marxisten-Leninisten, Geld beschafft und Mitglieder geworben. Die Verteidigung kündigte Rechtsmittel an. Sie kritisiert, dass Beweise zum Teil türkischen Polizeiakten entstammten.
In den USA ist dem verstorbenen Bürgerrechtler John Lewis eine besondere Ehre zuteil geworden. Der Sarg des langjährigen Abgeordneten ist im Kongress in Washington aufgebahrt worden. Bei einer Trauerfeier nahmen zahlreiche führende Politiker von Lewis Abschied. Lewis gehörte in den 60er Jahren zu den Mitstreitern von Martin Luther King. Später vertrat er die Demokraten im Kongress.
Trotz sengender Hitze und Corona-Pandemie zieht es auch heute viele zum Kapitol, um einem Mann Respekt zu zollen, der als amerikanischer Held gilt, John Lewis. Der demokratische Abgeordnete aus Georgia, zeitlebens ein unbeugsamer Bürgerrechtler. An der Seite Martin Luther Kings kämpfte er gegen die rassistische Unterdrückung der Schwarzen. Beim Marsch auf Washington 1963 war Lewis dabei. Als Kind der 60er weiß ich noch, worum es uns ging beim Streit um das Wahlrecht. Da waren John Lewis und all die Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung für uns da. Lewis hat die jüngsten Proteste der Black Lives Matter-Bewegung gegen rassistische Polizeigewalt noch erlebt, hat Amerikas Jugend aufgefordert, weiter für gleiche Bürgerrechte zu streiten. In Portland, Oregon, gehen die Menschen seit vielen Wochen auf die Straße. Es kam dabei auch zu Ausschreitungen. Die nahm Präsident Trump zum Anlass, Bundespolizei zu entsenden, gegen den Willen des Bürgermeisters und der Gouverneurin, beide Demokraten. Der Republikaner möchte in 14 Wochen als Law-and-Order-Präsident wiedergewählt werden. Trumps Gegner werfen ihm vor, Unruhe zu stiften und seine Macht zu missbrauchen. In einem Brief an den Kongress fordern die Bürgermeister von Portland, Chicago, Washington und anderen Städten, den ungebetenen Einsatz von Bundespolizei per Gesetz zu verbieten. Unter der Kuppel des Kapitols hat inzwischen der Kongress John Lewis Respekt gezollt. Auch der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, verneigte sich demonstrativ vor einem, der die Mächtigen nie gefürchtet hat. Donald Trump mag John Lewis nicht die letzte Ehre erweisen. Das hat dem Präsidenten viel Kritik der Demokraten eingebracht. Doch hätte er sich am Sarg des Bürgerrechtlers gezeigt, wäre das wohl als Heuchelei gescholten worden. Denn das Verhältnis der beiden Männer war von tiefer Abneigung geprägt. Lewis hatte Trump einen Rassisten genannt.
Im Prozess um den Anschlag von Halle hat der Angeklagte heute seine antisemitische und rassistische Einstellung bekräftigt. Nach dem Attentat vom Oktober mit 2 Toten wirft die Bundesanwaltschaft dem Angeklagten mehrere Straftaten vor, darunter Mord. Der 28-Jährige hatte vor dem Oberlandesgericht Naumburg eingeräumt, in der Synagoge von Halle ein Massaker geplant zu haben. Die Tür hielt seinen Schüssen aber stand. Sie wurde heute ausgetauscht.
Die Tür, die vermutlich viele Menschenleben rettete, hängt am Morgen noch in den Angeln. Dann kommt der Tischler, der sie gebaut hat, mit der Neuanfertigung, ebenfalls aus Eiche und noch stabiler. Das erhöht das Sicherheitsgefühl der Gemeindemitglieder, sagt deren Vorsitzender.
Ich hoffe auch, dass wir erleben noch Zeiten, dass egal, ob die Tür gut ist oder schlecht, man kann diese Tür öffnen und Synagoge einfach so besuchen.
Nicht einmal 1500 Juden leben in Sachsen-Anhalt, weniger als 0,1% der Bevölkerung. Viele von ihnen sehen sich auch nach dem Attentat Anfeindungen ausgesetzt.
Als jüdische Person merkt man, dass es überall leider zur Tagesordnung gehört, dass Grabsteine, jüdische Grabsteine geschändet werden, dass Hakenkreuzschmierereien vor Synagogen, vor jüdischen Orten, Gedenkorten auch auftauchen, dass zum Beispiel Stolpersteine beschmiert werden. Und auch in Halle ist das leider normal.
Noch ist die Synagoge hier die einzige in Sachsen-Anhalt. Die Landesregierung will das ändern und damit Zeichen setzen.
Wir bauen zum Beispiel 2 neue Synagogen. Wir wollen jüdisches Leben nicht nur halten, sondern auch entwickeln lassen. Wir sind froh, dass wir nach der Wiedervereinigung wieder jüdische Gemeinden bei uns im Lande Sachsen-Anhalt haben. Und deswegen müssen sie sich sicher fühlen.
Die Tür, die das mehrfache Morden verhinderte, soll übrigens zum Kunstwerk umgestaltet und ausgestellt werden, vermutlich zum Jahrestag des Attentats als mahnende Erinnerung.
In Südfrankreich ist auf der Baustelle für einen Kernfusionsversuchsreaktor der Beginn der inneren Montage gefeiert worden. Seit 10 Jahren wird an dem Projekt gebaut, bei dem 35 Staaten zusammenarbeiten. Mit dem Reaktor soll versucht werden, Wasserstoffatomkerne zu verschmelzen, so wie es auf der Sonne geschieht. Dabei wird noch mehr Energie frei als bei der Atomspaltung.
Hier könnte die Zukunft spielen. Auf dieser Baustelle im südfranzösischen Cadarache soll der größte Kernfusionsreaktor der Welt entstehen. Heute feierten Vertreter der beteiligten Länder USA, Russland, China, Indien, Japan, Südkorea und der EU einen neuen Bauabschnitt mit vielen zugeschalteten Gästen. Zum Schutz unseres Planeten fingen wir an, davon zu träumen, eine Energie für die Zukunft herzustellen. Stellen Sie sich vor, dieses Experiment gelingt und kann in der Industrie eingesetzt werden. Dann hätten wir eine neue Energiequelle erschlossen, die die Umwelt nicht verschmutzt, ohne CO2-Emissionen, sicher und fast ohne Abfall. Das Ziel? Energie erzeugen, so wie unsere Sonne es macht. In ihrem Inneren verschmelzen Wasserstoffatomkerne zu Heliumkernen. Energie entsteht. Die sogenannte Kernfusion soll später auch im Reaktor passieren, bei 150 Millionen Grad Celsius. ITER wird die Energie aber nicht in Strom umwandeln, er dient nur dem Testbetrieb. Ein viel zu aufwendiges Projekt, sagen Kritiker.
Für den Klimaschutz brauchen wir jetzt eine schnelle Lösung und das ist ITER auf jeden Fall nicht, weil ITER, selbst wenn alles funktioniert in 20 Jahren, wird er ja keinen Strom liefern, sondern nur Forschungsergebnisse für einen weiteren Schritt in Kernfusionsrichtung.
2025 beginnt der Reaktorbetrieb. Ab dann können die Forscher testen, inwieweit die künstlich erzeugte Kernfusion wirklich funktioniert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. Juli.
Dem Norden Deutschlands bringt Tiefdruckeinfluss wechselhaftes Wetter. Weiter südlich sorgt steigender Luftdruck verbreitet für Sonnenschein. Im Süden gibt's heute Nacht zunächst noch teilweise unwetterartige Gewitter, vor allem in Küstennähe einzelne Schauer, sonst vielerorts klar. Morgen im Norden teils Sonne, teils Wolken und an den Küsten ein paar Schauer, in Alpennähe noch etwas Regen, im übrigen Land oft sonnig. Im Südosten heute Nacht nahe 20 Grad, im westlichen Bergland teilweise nur einstellige Werte. Im Norden morgen unter Wolken recht kühl, im Südwesten dagegen um 30 Grad. Am Donnerstag verbreitet sonnig, im Norden einige Wolken und einzelne Schauer, an den Alpen gegen Abend Wärmegewitter. Am Freitag ähnliches Wetter, dabei noch heißer. Am Samstag ziehen von Westen Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial heran.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr, wie bremsen wir den Anstieg der Corona-Infektionszahlen? Fragen von Ingo Zamperoni an den Virologen Schmidt-Chanasit und grenzüberschreitende Liebe in Corona-Zeiten. Getrennte Paare kämpfen darum, sich wiederzusehen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.